Ich bin Klaus Blees von Aktion Dritte Welt Saar. Vorab zu unserer Organisation. Wir nennen uns Aktion Dritte Welt Saar, aber wir sind trotz dieses Namens, das könnte zu Missverständnissen führen, eine überregionale Organisation und wir sind eine allgemeinpolitische Organisation. Der Verein ist im Saarland gegründet worden, hat auch seinen Sitz im Saarland, aber ich selbst komme zum Beispiel aus Trier. Trier liegt in Rheinland-Pfalz, an der Mosel und nicht an der Saar. Ich bin trotzdem Mitglied der Aktion Dritte Welt Saar. Also das geht alles. Wir haben sogar Mitglieder ganz im Süden. Gut, so grob unsere Ziele. Also wir möchten also eine Welt, in der jeder Mensch frei von Armut, Existenznot und Unterdrückung leben kann. Wir haben auch kein Projekt in der Dritten Welt, weil wir uns nicht anmaßen, andere zu entwickeln. Wir stehen also der Entwicklungspolitik sehr kritisch gegenüber. Wenn man so will, ist unser Entwicklungsland Deutschland. Als allgemeinpolitische Organisation beschäftigen wir uns mit Themen wie Ökologie, Ernährung, Landwirtschaft, aber auch mit Popkultur und mit Fußball auch. Wir haben eine eigene Fußball-AG. Bin ich nicht dran, also ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber naja. So, und ja. Ein klassisches Thema, mit dem wir uns von Anfang an sehr intensiv befasst haben, ist halt Asylpolitik und Kampf gegen Rassismus. Wir arbeiten halt mit, den haben wir mitgegründet, im Saarländischen Flüchtlingsrat, sind dort im Vorstand. Ein Schwerpunktthema ist halt Flüchtlingsarbeit. Wir haben auch lange Flüchtlingsberatung gemacht. Konkret richtet sich unser Kampf vor allem gegen den Abschiebeknast in Ingelheim, also im rheinland-pfälzischen Ingelheim. Da ist das gemeinsame Abschiebegefängnis für Rheinland-Pfalz und Saarland. Und aktuell auch führen wir Kampagnen durch zur Schließung des Flüchtlingslagers Lebach. Ein Schwerpunkt also von Anfang an war auch der Kampf gegen Antisemitismus. Zunehmend ist dann auch Islamismus ein Thema geworden. Wir haben dann auch ein sogenanntes Kompetenzzentrum Islamismus ins Leben gerufen, wo ich mitarbeite und führen im Moment mit Unterstützung des Europäischen Flüchtlingsfonds, also der Europäischen Union, ein Projekt durch, so nach dem Motto, unter dem Motto Islamismus zurückdrängen, Menschenrechte wahren. Also in dem Zusammenhang habe ich mich dann auch mit dem Thema, mit dem Vorwurf der Islamophobie und des antimuslimischen Rassismus auseinandergesetzt und wollte darauf jetzt ein bisschen näher mal eingehen. Jetzt zum Thema Islamophobie. Ich zunächst mal ein eigenes Erlebnis schildern. In Trier, wo ich wohne, saß ich, das ist jetzt vielleicht so 2-3 Jahre her, saß ich im Bus. Das ist halt in den Linienbussen ist ja dann im Allgemeinen eine Plattform, auf der dann Kinderwagen und Rollstühle abgestellt werden können. An einer Haltestelle stieg dann eine junge Mutter mit Kind ein, hat den Kinderwagen dort abgestellt. Dann 2-3 Haltestellen weiter stieg dann noch eine Frau ein, ebenfalls mit Kinderwagen. Die Frau trug aber ein Kopftuch. Und das Kinderwagen war kein einfacher Kinderwagen, das war so ein ganz breiter, ein Zwillingskinderwagen. Den hat sie daneben gestellt und dann ging nichts mehr. Also die Plattform war belegt. Es war klar, dass da nichts mehr hinpasst. Dann an einer späteren Haltestelle stieg dann aber ein deutsches Paar ein mit Kinderwagen. Ne? Ich meine, der Bus war voll, also die Stelle war voll. Ne? Die sind trotzdem eingestiegen, haben ihren Kinderwagen noch dazwischen gequetscht. War der Gang und alles versperrt, es ging gar nichts mehr. Also schon ziemliche Unverschämtheit. Und der Typ, also die Frau mit dem Kopftuch gesehen hat, mit dem breiten Kinderwagen, hat er im ganzen Bus rumgebrüllt, Deutschland ist eine Kuh, die gemolken werden kann. Wiederholt, Deutschland ist eine Kuh, die gemolken werden kann. Also solche Sprüche. Und dieser deutsche Familienvater, weil er die Frau mit Kopftuch gesehen hat. Gut, warum ich das sage, ich denke, das ist ein Vorfall, der wohl von sehr vielen als typisch islamophob eingestuft wurde und als Beispiel für antimuslimischen Rassismus. Ich denke, in meinen Augen war dieser Vorfall nicht islamophob, sondern ein Ausdruck von ganz ordinärer Fremdenfeindlichkeit. Gut, das ist jetzt eine Sache, die ich nicht beweisen kann, aber ich gehe davon aus, wenn diese Frau eine Schwarze ohne Kopftuch gewesen wäre, hätte er sich ganz genauso verhalten. Er hat sich so verhalten, weil er sie aufgrund ihres Kopftuch als Migrantin eingeschätzt hat, aber bei einer Schwarzen ohne Kopftuch hätte er dasselbe gebracht. Ne? Und wenn es eine Kopftuchträgerin gewesen wäre, bei der er davon ausgegangen wäre, dass sie keine Migrantin wäre, sondern eine Deutsche, die aus irgendeinem anderen Grund ein Kopftuch trägt oder vielleicht auch, weil sie Konvertitin ist, gehe ich davon aus, hätte er nicht so rumgebrüllt. Also der Grund, warum er so rumgebrüllt hat, war halt, ich denke, also einfach ordinäre Fremdenfeindlichkeit. Er hat sie halt als Fremde ausgemacht. Ich denke, ist schon angedeutet, was in dieser Debatte alles schiefläuft, also wie halt schiefe Etikettierungen stattfinden. Aber ich finde es halt einfach erschreckend, dass im Allgemeinen, also dass das einmal ordinäre Fremdenfeindlichkeit, also auf diesem Weg umetikettiert wird, dass dann also in bestimmten Fällen von Islamophobie oder von antimuslimischem Rassismus gesprochen wird. Ich finde es aber erst recht erschreckend, dass wer den Islam kritisiert, mit solchen Etiketten bedacht wird. Also wer eine reaktionäre, auf Unterdrückung, Verfolgung und Vernichtung von Menschen ausgerichtete oder sowas legitimierende Ideologie angriff, gilt neuerdings, also seit einigen Jahren, als Rassist oder als Islamophob. Auch noch ein konkretes Beispiel. Also ich hatte einen Bericht geschrieben über eine Veranstaltung im saarländischen Dillingen, war eine Islamistenveranstaltung. Da hat der unter anderem der berüchtigte Pierre Vogel gesprochen, ein deutscher Islamkonvertit. Also überhaupt haben dann nur Konvertiten referiert, zwei Deutsche, ein Grieche. Ich habe darüber einen Bericht geschrieben, habe den ins Internet gestellt, beim humanistischen Pressedienst, also ein säkularer Pressedienst. Das haben natürlich die Vogelleute, diese überwiegend Konvertiten, spitz gekriegt. Ne, und in ihrem Forum stand dann über mich unter anderem, das ist einfach nur unterste Schublade, was dieser Rassist geschrieben hat. Was ich geschrieben habe, was ich kritisiert habe, also ich habe einfach dargestellt, was diese Leute dort gebracht haben. Sie haben Steinigung von Ehebrechern und Ehebrecherinnen, sogenannten, ganz offen gerechtfertigt. Also überhaupt keine Diplomatie, kein Drumherum. Sie haben gesagt, also es ist gerechtfertigt, wenn im Islam die Frau nur die Hälfte von dem erbt, was ein Mann erbt. Ist auch okay, wenn ein Mann vier Frauen heiraten darf, eine Frau aber umgekehrt nur einen Mann. Es gab dort Aufzählungen der schlimmsten Sünden, da ist dann Homosexualität in einem Atemzug mit Mord genannt worden. Also solche Sachen habe ich beschrieben und deswegen bin ich dann dort in diesem Forum als Rassist eingestuft worden. Ja. Gut, so viel mal zu Beispielen. Also ich möchte jetzt erstmal auf die Bedeutung solcher Begriffe wie Islamophobie und antimuslimischer Rassismus eingehen, dann mal ihrem historischen Ursprung nachgehen. Dann möchte ich ein bisschen beschreiben, von wem sie, von welchen Gruppierungen und Leuten überhaupt diese Begriffe benutzt werden. In einem weiteren Punkt gehe ich darauf ein, gegen wen sie sich richten. Und dann auf die Funktion, die sie meines Erachtens erfüllen. Ja, dann am Schluss noch, welche Konsequenzen daraus meines Erachtens gezogen werden sollen. Gut, zunächst mal zur Begriffsbedeutung. Der Begriff Islamophobie ist angelehnt an andere Bezeichnungen für verschiedene Diskriminierungsformen. Es gibt den Begriff Homophobie für Schwulenfeindlichkeit oder den Begriff Xenophobie für Fremdenfeindlichkeit. Also ihren Ursprung haben solche Begriffe in der Psychopathologie, also in der psychologischen Krankheitslehre. Dort gelten Phobien. In der klinischen Psychologie sind Phobien Bezeichnungen für krankhafte oder irrationale Ängste. Es gibt die Klaustrophobie, hat jetzt nichts mit mir zu tun, wo es das vielleicht auch gibt. Aber Klaustrophobie ist Bezeichnung im Allgemeinen für Platzangst, Angst vor engen Räumen. Es gibt die Arachnophobie, krankhafte Angst vor Spinnen. Und wenn man dann Begriffe wie Homophobie und Xenophobie oder Islamophobie, dann werden also solche klinischen Begriffe halt auf gesellschaftliche Phänomene übertragen. Problem beim Begriff Islamophobie, ein Problem ist, dass die Kritik am Islam und die Angst vor seinen Protagonisten, egal ob sie begründet ist oder nicht, aber diese Angst wird als krankhaft etikettiert. Und eine kritische Diskussion über den Islam bekommt so den Stempel des Ungesunden. Also es ist keine gesunde Diskussion, also wird schon stigmatisiert als etwas Ungesundes. Gut, Islamophobie ist, denke ich, im Hinblick auf Denunzierung von Islamgegnern, aus welchen Gründen auch immer sie Gegner sind, ist der mit Abstand am häufigsten gebrauchte Begriff. Also sehr weit verbreitet sind auch andere Begriffe, unter anderem halt der Begriff antimuslimischer Rassismus. Rassismus, biologischer Rassismus im klassischen Sinne bedeutet ja, dass Menschen diskriminiert und ausgegrenzt werden aufgrund biologischer oder vermeintlich biologischer Merkmale. Es gibt dann noch den Begriff des kulturellen Rassismus, dass Menschen kulturelle oder religiöse Merkmale zugeschrieben werden. Das ist dann kein Rassismus mehr im engeren Sinne, aber wenn diese Zuschreibungen als unveränderlich angesehen werden, auch wenn sie nicht biologisch begründet werden, könnte man auch, was oft gemacht wird, von einem Neorassismus sprechen. Ich würde da eher von einem Quasi-Rassismus sprechen. Ist dann kein Rassismus mehr im klassischen Sinne, aber wenn man dazu sagt, man müsste dann schon benennen, dass es was anderes als biologischer Rassismus ist, halte ich den Begriff Rassismus da auch mit diesen Einschränkungen noch für gerechtfertigt. Aber okay, das wäre mal ein knapper Versuch nach Rassismusdefinition, aber ich denke, dass eine mutmaßliche Diskriminierung wegen der bloßen Religionszugehörigkeit etwas völlig anderes ist. Da findet dann bei Begriffen wie antimuslimischer Rassismus eine Begriffsvermengung statt. Der Rassismusbegriff wird inflationär verwendet und dadurch entwertet. Ja, gut, so viel zur Bedeutung der gebräuchlichsten Begriffe. Gibt dann noch Islamfeindschaft oder so, kommen wir wahrscheinlich noch zur Genüge in der Diskussion drauf. Was den Ursprung der Begriffe angeht, der Begriff Islamophobie ist wohl erstmalig verwendet worden 1921, und zwar von einem französischen Maler, Etienne Dinet. Es war ein zum Islam konvertierter Maler, bei dem ist 1921 im Aufsatz von ihm der Begriff Islamophobie erstmalig aufgetaucht. Ich denke, das ist aber nicht so entscheidend. Das ist nicht entscheidend, wann ein Begriff erstmalig festgemacht werden kann, sondern politisch von Bedeutung ist, wann ein Begriff wirklich politischen Einfluss auch gewinnt, also wann er massenhaft verwendet wird. In verschiedenen islamkritischen Publikationen wird dann darauf verwiesen, dass der Begriff dann verstärkt aufgetaucht ist seit 1979, die sogenannte Islamische Revolution im Iran, dass er da von den Mullahs verwendet wurde gegenüber Frauen, die sich der islamischen Kleiderordnung, der Zwangsverschleierung widersetzt haben. Das ist Bahamas unter anderem und verschiedenen Artikeln, auch in unseren eigenen Publikationen, ist darauf verwiesen worden. Also erstmalig ist diese Sache aufgekommen durch zwei französische Journalistinnen. Fällt der, angibt der Name jetzt nicht ein. Jedenfalls ist dagegen eingewandt worden von Bernard Schmidt im Artikel in der Jungle World, dass das nicht sein kann, dass der Begriff Islamophobie eine griechische Wurzel hat, dass es sowas im Persischen nicht gibt und dass das ein Mythos ist, dass die iranischen Mullahs diesen Begriff verwendet haben. Sie hätten also viel mehr gesagt, so ein Verhalten ist gegen den Islam gerichtet. Es ist halt letztlich islamfeindlich, das Verhalten dieser Frauen. Es scheint so, als hätte Bernard Schmidt da formal recht, aber ich finde es auch ziemlich haarspalterig. Man kann sich ausrechnen, was so eine Denunziation, so eine Etikettierung unter Verhältnissen wie im Iran bedeutet. Wenn da jemand als islamfeindlich eingestuft wird, dass das in der Konsequenz also schon mindestens genauso schwerwiegend ist, wie jemanden als islamophob zu denunzieren. Also ist gut, ich meine, dieser Krankheitsaspekt fehlt da, aber ich denke, letztlich ist der Einwand von Bernard Schmidt formal berechtigt, aber hat auch etwas von, meines Erachtens, von Haarspalterei. Gut. Aber dass der Begriff Islamophobie massenhaft Einfluss gewann, also ist eigentlich belegbar geschehen, also ab etwa 1997. Und zwar ging das, ist ja im wahrsten Sinne des Wortes, in die Welt gesetzt worden von Großbritannien aus. In Großbritannien gibt es eine antirassistische Stiftung, das ist der sogenannte Runnymede Trust. Der hat 1966 eine sogenannte Kommission für britische Muslime und Islamophobie ins Leben gerufen. Und diese Kommission sollte das Phänomen Islamophobie untersuchen. Diese Kommission hat dann auch 1997 ihren Untersuchungsbericht vorgestellt, beziehungsweise vorstellen lassen vom damaligen Labour-Innenminister Jack Straw. Also an höchster Stelle ist diese Sache mit der Islamophobie in die Welt gesetzt worden. Also kein kleines Grüppchen, sondern wurde auf höchster politischer Ebene lanciert, dass es so etwas wie Islamophobie gibt und welche Merkmale die hat. Und eigentlich ist das Datum, an dem der Begriff der Islamophobie sozusagen begann, seinen Siegeszug um die Welt anzutreten. Also diese Kommission hat damals Islamophobie an 8 Merkmalen festgemacht. Die kann ich mal kurz vorstellen. Also Merkmal Nummer 1, Islamophob ist, wer den Islam als monolithischen, statischen und für Veränderungen unempfänglichen Block ansieht. Zweites Merkmal, wer den Islam als etwas Fremdes ansieht, ohne gemeinsame Werte mit anderen Kulturen. Merkmal 3, der Islam ist dem Westen demnach unterlegen. Er ist barbarisch, er ist irrational, er ist primitiv und sexistisch. Er wird viertens angesehen als gewalttätig, als aggressiv, als bedrohlich, als den Terrorismus unterstützend und als in einen Kampf der Kulturen verwickelt. Er ist fünftens eine politische Ideologie, die für politische und militärische Vorteile genutzt wird. Siebtens dient die Feindschaft gegenüber dem Islam, den sogenannten Islamophoben, als Rechtfertigung der Diskriminierung und Ausgrenzung von Moslems. Und das achte Merkmal, die Feindschaft gegenüber Moslems gilt als natürlich und normal. Ich denke, da klingt etwas an, wo wir sicher in der Diskussion näher darauf eingehen würden, also dass hier auch einiges vermengt wird. Einige dieser Merkmale sind einfach Ausdruck klassischer Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit. Zum Beispiel hier, wenn die Feindschaft gegenüber dem Islam als Rechtfertigung der Diskriminierung und Ausgrenzung halt angesehen wird, ne, dann ist es ein klassisches Merkmal für eine rechtspopulistische oder für Fremdenfeindlichkeit. Ein anderes Merkmal, wenn gesagt wird, dass der Islam als gewalttätig, aggressiv, den Terrorismus unterstützend angesehen wird, ne, dann, ich denke, da werden also Merkmale auch einer legitimen Kritik als islamophob eingestuft, auch wenn hier natürlich die Pauschalisierung also hochproblematisch ist, aber es werden halt einfach einerseits Fremdenfeindlichkeit, Sachen, die man besser als Fremdenfeindlichkeit benennt, unter diesen Begriff gefasst, andererseits auch Elemente einer legitimen Kritik. Aber ich denke, das wird eh noch, da werde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen, aber es wird eh noch Thema der Diskussion sein. Das ist von diesem Runnymede-Press, beziehungsweise von dieser Kommission für britische Muslime und Islamophobie. Und wie gesagt, auch autorisiert sozusagen vom britischen Innenministerium. Ja, gut. In der Folge hat dann der Begriff, also hat dann weitere Kreise gezogen in den Auseinandersetzungen in Gefolge des 11. September 2001, wo dann halt auch die Auseinandersetzung mit und um den Islam sich verschärft hat. Islamkritische Stimmen, islamfeindliche Stimmen da unterschiedlichsten Art lauter geworden sind. Und dann auch der Begriff Islamophobie als Gegenreaktion, als Etikettierung für diese kritischen Stimmen dann größere Verbreitung gefunden hat. Also es war ein weiteres Schlüsseldatum für die Verbreitung halt der 9/11. Ja, es gibt in diesem Zusammenhang, also ich habe diese Kommission ja genannt, es gibt also verschiedene Internetseiten, die sich diesem Phänomen widmen. Es gibt in Großbritannien gibt's eine Website Islamophobia Watch. Nach eigenem Bekunden dokumentiert diese Website den Krieg gegen den Islam und dort wird Islamophobie bezeichnet als rassistisches Instrument des westlichen Imperialismus. Also da steckt dann auch im Zusammenhang mit Islamophobie auch der Rassismusbegriff schon dran. In Deutschland gab es mal was Vergleichbares, ein Watchblog Islamophobie. Das wurde wieder eingestellt, aber es gibt halt zahlreiche Websites in Deutschland, die sich auch zum Ziel gesetzt haben, also entweder ausschließlich oder doch als Schwerpunkt, die sogenannte Islamophobie zu entdecken und anzuprangern. Die Watchbook Islamophobie in Deutschland, die es wie gesagt nicht mehr gibt, die wurde übrigens gegründet von dem Schriftsteller Arne Hoffmann, der auch des Öfteren in der Jungen Freiheit schreibt. Betrieben wurde sie, die Website, von einer Islamkonvertitin, Dagmar Schatz, aber die hat also damals die Website dann vor allem aus gesundheitlichen Gründen, weil sie schwer erkrankt ist, eingestellt. Aber gibt aber, wie gesagt, also eine Reihe Websites, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und in Österreich gibt es zum Beispiel auch auch zur Islamophobieüberwachung ein Dokumentationsarchiv für Islamophobie, das sich in der Namensgebung dann angelehnt hat ans Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, das sich ja hauptsächlich auf die Fahnen geschrieben hat, also Antisemitismus und Rassismus zu untersuchen. Also das Dokumentationsarchiv für Islamophobie hat sich also bewusst in der Namensgebung so offensichtlich da angelehnt. Ja. Gut, so viel mal zum Begriff der Islamophobie, also Leute, die sich der Islamophobie widmen, beziehungsweise der Denunziation der Islamophobie. Der andere Begriff, der häufig gebraucht wird, ist halt der Begriff des antimuslimischen Rassismus. Also ich selbst hatte lange den Eindruck und andere, mit denen ich gesprochen habe, auch, dass der Begriff des antimuslimischen Rassismus zunehmend den der Islamophobie ablöst. Aber ich habe mal da einfach mal versucht, eine grobe Statistik zu machen, die jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich habe einfach mal bei diesen Begriffen über einen gewissen Zeitraum die Trefferquoten bei Google untersucht. Das ist natürlich eine sehr grobe Statistik, weil es ja die Begriffe ja in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen sowohl von ihren Anhängern als auch Gegnern gebraucht werden. Aber es ist schon so, dass der Begriff der Islamophobie nach wie vor sehr, sehr viel häufiger gebraucht wird als der Begriff des antimuslimischen Rassismus. Und dass der Begriff der Islamophobie auch, der Gebrauch des Begriffes weiter zunimmt. Auf einem niedrigeren Level nimmt auch die Benutzung des Begriffes antimuslimischer Rassismus zu. Also ich habe sowohl die deutschen Begriffe als auch die entsprechenden englischen Begriffe, habe ich mal gegoogelt. Was aber neu ist, dass der Begriff des antimuslimischen Rassismus, also vor 2000 eigentlich so gut wie nicht gebraucht wurde. Und danach, also wurde er quasi irgendwann nach 2000 wurde er neu eingeführt. Also das scheint schon neu zu sein. Wie gesagt, die Statistik ist mit Vorsicht zu genießen, aber es wird auf einem viel niedrigeren quantitativen Level gebraucht. Und der Hauptbegriff ist nach wie vor ganz deutlich, ganz eindeutig der Begriff Islamophobie. Ja, und Ähnliches gilt dann auch für anti-islamischer Rassismus und so weiter. Also Islamophobie ist schon nach wie vor der Schlüsselbegriff. Die Frage ist jetzt, wer erhebt diesen Vorwurf? Einfach mal ein paar Zitate von Leuten, die einen Vorwurf der Islamophobie oder ähnliche erheben. Zitat 1, seit mehreren Jahren nimmt die Islamophobie in Deutschland beständig zu. Dabei verläuft das Zusammenleben mit Muslimen und ihren Einrichtungen grundsätzlich positiv. Kulturkonflikte sind in einer heterogenen Gesellschaft eine Normalität. Sie können und müssen im gleichberechtigten Dialog bearbeitet werden. Die großen islamischen Verbände bemühen sich trotz vieler Schwierigkeiten um die Integration. Das ist seitens der Politik endlich anzuerkennen. Also hier Islamophobievorwurf, hier erhoben, und zwar in einer Presseerklärung von Pro Asyl vom 13.07.2006. Also hier ist eine Gruppe, die eindeutig also in der Solidarität mit Flüchtlingen aktiv ist, mit der wir als Aktion Dritte Welt SAR auch eng zusammenarbeiten in der Regel. Aber die erheben zum Beispiel den Vorwurf der Islamophobie. Anderes Zitat, in eine ähnliche Richtung, wenn auch mit einem etwas anderen Begriff. Diese Islamhetze ist nur möglich, weil wir überhaupt nicht wissen, was der Islam ist. Ich bin gegen die Verteufelung des Islams, die hauptsächlich ein Erbe unserer Geschichte ist und die Religion total verkennt. Das kommt allerdings jetzt nicht von links, sondern von Otto von Habsburg, Kaisersohn, CSU-Politiker und innerhalb der CSU rechtsaußen, also ein Ultrarechter. Also der hat das in einem Interview mit einem sogenannten Pur-Magazin im Jahr 2000 geäußert. Zitiert, also das Zitat habe ich, wo dann aus diesem Interview zitiert wurde, habe ich aus der Neonazi-Zeitung Junges Forum. Das ist von Synagogen Deutschland, das ist ein Hardcore-Neonazi-Blatt. Dieses Junge Forum hat mal im Jahre 2004 ein Schwerpunktheft über der Islam und die Rechte gemacht. Und jetzt noch ein Zitat aus dieser Nazi-Zeitschrift, aus dem Jungen Forum. Es sind aber nicht nur etablierte, konservative Kräfte Europas, die sich dem Zeitgeist der Islamophobie entgegensetzen. Nationalrevolution, also Bezugnahme auf Habsburg, nationalrevolutionäre Europäer haben seit je die Verbindung mit der arabischen Welt gesucht. Das taucht auf in einem Artikel von Martin Schwarz, ist ein Pseudonym für Robert Schwarzbauer, ein österreichischer Neonazi, ist ein ganz harter Knochen, der auch einen Weblog betreibt, also eine Krone, das ist also ganz übel, und der sich also hier gegen die Islamophobie wendet. Also wir haben also den Begriffsgebrauch, also sowohl also jetzt von Gruppen aus dem linken Spektrum als auch von ganz rechts außen. Also in Großbritannien zum Beispiel gibt es eine Kampagne, die nennt sich Stoppt die Islamophobie. Und diese Kampagne ist gestartet worden von Hizb ut-Tahrir. Das ist ein in Jordanien ursprünglich gegründeter Ableger der Moslembruderschaft. Also sozusagen, die Moslembruderschaft ist ja sozusagen die Mutterorganisation des modernen Islamismus, des modernen politischen Islam. Der Vorwurf der Islamophobie wird auch erhoben von der Organisation der Islamischen Konferenz. In der sind 57 islamische Staaten zusammengeschlossen. Diese Organisation, also jetzt nicht irgendein kleines Splittergrüppchen, sondern wirklich der wichtige Dachverband völkerrechtliche, wenn man so will, Zusammenschluss von islamischen Staaten. Also, und die gebrauchen dann also in ihren Verlautbarungen den Begriff der Islamophobie wörtlich. Also ich meine, Bernhard Schmidt hat ja bezogen auf die Mullahs geschrieben, ne, dass sie den Begriff gar nicht verwenden. Aber diese sehr einflussreiche Organisation der Islamischen Konferenz, wenn man so will, der auf politischer Ebene der Islam oder der dominante Islam verwenden, also die verwenden in ihren Verlautbarungen den Begriff der Islamophobie. Pakistans UNO-Botschafter Masood Khan, also ein Vertreter dieser Organisation der Islamischen Konferenz, hat zum Beispiel gesagt, Islamophobie und Diffamierung des Islam seien heute die augenfälligsten Formen von Rassismus und Intoleranz. Ja, gut, von Islamisten, islamisch-orthodoxen wird der Vorwurf der Islamophobie erhoben, aber Pro Asyl habe ich genannt, auch von verschiedenen Hilfsorganisationen, von Anhängern der multikulturellen Gesellschaft, zu denen wir uns auch rechnen, aber na gut, und von Linken. Also ich habe noch eine eigene Erfahrung anzuführen, also mir ist mal zugespielt worden, eine Diskussion aus einer Attac-Mailing-Liste, also ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich selber kein Attac-Mitglied bin, aber in einer Attac-Mailing-Liste bin ich dann der Islamophobie geziehen worden, aber nicht nur das, also es treibt dann ganz tolle Blüten, also wir hatten von Seiten der Aktion Trotter Welt Saar mal eine kritische Pressemitteilung zum Dalai Lama rausgebracht, weil es am tibetischen Buddhismus auch, gelinde gesagt, einiges zu kritisieren gibt. Und im selben Zusammenhang dieser Attac-Mailing-Liste wurde ich dann auch der Lama-Phobie geziehen. Da berühmt auch, also wegen dieses Vorwurfs sind also auch in der linken und Multikulti-Szene bekannte Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen wie Iman Attia, die solche Begriffe dauernd gebrauchen. Oder berüchtigt auch Georg Clauder, der dann als Blogger auch unter den Namen Lysis oder Rhizom auftritt. Ja, und ein klassisches Beispiel sind dann auch die Studien von Heidmeier und Co. über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Also Heidmeier hat gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in 9 Syndrome aufgeschlüsselt. Dazu gehören Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, da gehört Antisemitismus. Und dazu, da taucht dann auch Islamophobie auf. Also interessant ist, dass von den neuen Merkmalen, also sich bei 8 um tatsächliche Diskriminierungsformen handelt. Und ich denke, dann auf einmal ist die Islamophobie dazwischen, ne? Und aus meiner Sicht dann ein typisches Kuckucksei, dieser Begriff. Interessant ist auch, dass bei Heidmeier, dessen Arbeiten ja gerade bei Linken halt sehr oft zitiert sind, sehr beliebt sind, also interessant ist, was dann nicht auftaucht, was fehlt. Also es taucht zum Beispiel nicht auf die Abwertung von Atheisten, sowohl durch muslimische als auch durch christliche Kreise. Also auf die Idee, dass es so etwas dann auch eigentlich geben könnte, wie eine Diskriminierung von Atheisten, scheint Heidmeier nicht zu kommen. Also ich habe auch in der Regel, also ich habe auch noch nirgends den Begriff der Atheistophobie gelesen. Das ist dann schon merkwürdig. Ne? Das ist also schon bezeichnend, dass in diesen ganzen linken Kreisen, also dann, die Linke hat sich ja in der Vergangenheit auch mal die Religionskritik auf ihre Fahnen geschrieben, dass der Begriff der Atheistophobie da nirgends auftaucht. Ich meine, auch der Antikommunismus taucht als eine Diffamierung sozialer Emanzipationsbestrebungen, der taucht bei Heidmeier auch nicht auf. Interessant ist auch, wie Heidmeier dann speziell die Islamophobie misst. Also es werden dann Leuten Aussagen vorgelegt, denen sie dann zustimmen können, in unterschiedlichem Ausmaß oder diese ablehnen können. Als Maßstab dann die Aussage Muslimen, soll die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden. Durch die vielen Muslime fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. Oder der Islam hat eine bewundernswerte Kultur hervorgebracht. Ich denke, wenn die Aussage Muslimen soll die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden, das kann man, also da die Zustimmung zu dieser Aussage, braucht man nicht auf Islamophobie zurückzugreifen, das kann man auch als Fremdenfeindlichkeit oder in Anführungszeichen Standortrassismus bezeichnen, während die Aussage, der Islam hat eine bewundernswerte Kultur hervorgebracht. Wenn ich diese Aussage ablehne, ne, dann bin ich noch lange kein Fremdenfeind. Das ist ja, ich meine, ob das ihr berechtigt oder nicht, aber so eine Aussage abzulehnen, ist zunächst mal also eine legitime Position. Es kommt natürlich dann im Konkreten darauf an, wie man dann so eine Ablehnung oder Zustimmung jeweils begründet. Also aber in diesem Fall, also wie man dann eine Ablehnung dieser Aussage begründet. Okay, also eher mehr oder weniger linken Spektrum wird also der Begriff der Islamophobie, der Vorwurf der Islamophobie erhoben. Und dann halt, das klang ja also auch an bei Habsburg und bei Robert Schwarzbauer, also aus der rechten Szene. Mein Beispiel ist auch Gerhard Frey, also der Deutschen Nationalzeitung, ne, der auch den Islam vehement verteidigt, ne, der der Meinung ist, dass Moslems also hier eigentlich nichts zu suchen haben, aber ansonsten sind sie unsere Bündnispartner. NPD verhält es sich ähnlich, also NPD will Moslems draußen haben, aber die NPD zum Beispiel hat sich andererseits auch mit Ahmadinejad solidarisiert, ne, auch als bei der Weltmeisterschaft 2006, als er angekündigt hat, also falls die iranische Mannschaft weiterkommt, wird er Deutschland besuchen. Ne, dann hat sich die NPD ausdrücklich mit Ahmadinejad solidarisiert. Also es gibt halt also Sympathien für den Islam und Denunziationen von Islamgegnern halt auch zuhauf in großen Teilen der rechten Szene. Und es gibt sie halt nicht nur bei linken oder bei progressiven Christen, einschließlich progressiver Christen, sondern auch bei rechten christlichen Fundamentalisten Islamkritik denunziert. Der Kardinal Mamberti, das ist sowas wie der Außenminister, Außensekretär des Vatikan, also quasi Außensekretär oder so ähnlich heißt das bei denen, also ist jedenfalls der Außenminister des Vatikan, der hat in Santa Croce bei der Opus Dei-Universität, also bei den Hardcore-katholischen Fundamentalisten, in einem Vortrag sich dann gegen Antisemitismus und gegen Islamophobie und Christophobie ausgesprochen. Also dass die halt, wenn es darum geht, also Religionskritik abzuwehren, dann also durchaus auch den Islam letztlich, also auch in der christlich-fundamentalistischen Ecke, dann der Islam gegen Angriffe verteidigt wird. Ja, gut. Gegen wen richten sich die Angriffe? Zielgruppe der Angriffe sind einmal Linke und Säkularisten. Es gibt in Großbritannien auch eine islamische Menschenrechtskommission und die wählen einmal im Jahr den oder die Islamophobe des Jahres und die betreffende Person wird dann quasi durch eine Preisverleihung verspottet. Und diese islamische Menschenrechtskommission hat als Islamophoben des Jahres unter anderem Nick Griffin, den Chef der British National Party und der britischen Nazis, schon ausgezeichnet, hat aber auch Polly Toynbee, eine linksliberale Guardian-Journalistin, ausgezeichnet, die keine Moslemhasserin ist, die aber islamische Frauenrechtsverletzungen im Artikel angeprangert hat. Und sie hat auch diesen Preis bekommen, wird damit quasi auf eine Stufe gestellt, also mit Nazi Griffin, der ebenfalls diesen Preis bekommen hat. Und auch diese Islamische Menschenrechtskommission ist auch keine Splittergruppe, sondern die hat Beraterstatus bei den UN. Ja, zweite Zielgruppe, gegen den sich der Vorwurf der Islamophobie richtet, sind halt Rechte wie Pro Köln oder Weblogs wie Politically Incorrect. Aber ich denke, was da als Islamophob bezeichnet wird, ist halt einfach eine Form von Fremdenfeindlichkeit. Und ich denke, von Fremdenfeindlichkeit wird letztlich durch solche Etikettierungen wird davon abgelenkt, also wird eine klare Benennung von Fremdenfeindlichkeit letztlich verschleiert, indem halt also so ein Zusatzetikett wie Islamophobie oder antimuslimischer Rassismus verwendet wird. Ich finde es sowieso etwas merkwürdig, dass man einer Ideologie gegenüber oder Rassist oder einer gegen Ideologie, einer Weltanschauung gegenüber rassistisch sein kann oder irrationale Ängste gegenüber einer Ideologie haben kann. Also sowas kann man, ich meine, berechtigte oder unberechtigte Ängste kann man höchstens gegenüber konkreten Menschen haben. Und gibt durchaus Situationen, wo es dann zur Sippenhaftung, wo sowas zu einer Sippenhaftung von Moslems oder vermeintlichen Moslems führen kann. Ein Beispiel, also am 29. Juli 2005 sind in London 5 asiatische Teenager tätlich angegriffen worden. Und das Ganze war ein Racheakt für die U-Bahn-Anschläge vom 7. Juli des Jahres 2005. Die waren nicht mal Moslems, das ist egal. Sie sind ob es Moslems waren oder nicht, sie sind als Moslems eingestuft, in Sippenhaftung genommen worden. Und hier ging es dann um ganz konkrete Menschen. Und ich denke, da könnte man diesen Begriff, den Ali Sina, ein Islamkritiker, ins Gespräch gebracht hat, durchaus berechtigterweise nicht von Islamophobie, sondern Moslemphobie oder Moslemophobie sprechen. Also diesen Begriff, diese Bezeichnung halte ich in bestimmten konkreten Fällen dann, weil er sich auf konkrete Menschen auch bezieht, für gerechtfertigt. Ali Sina, das ist ein ehemaliger Moslem, Atheist, der auch ganz scharf den Begriff der Islamophobie kritisiert, der aber auch davon sagt, dass man unter bestimmten Bedingungen der Begriff Moslemophobie gerechtfertigt sein könnte. Und ich denke, in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, ne, halte ich diesen Begriff in solchen Fällen also durchaus für angebracht. Aber dann eben Moslemophobie und nicht Islamophobie. Ich denke, da ist schon, auch wenn es ähnlich klingt, das ist schon ein Unterschied. Aber die Funktion also solcher Begriffsverwendungen, ich denke, dass also eine wesentliche Funktion ist halt Immunisierung gegenüber Kritik durch eine Täter-Opfer-Umkehr. Es werden halt, also indem man halt durch solche Denunziationen, also Kritik abwehrt, werden und islamisch begründete Unterdrückungspraktiken und Menschenrechtsverletzungen aus der Schusslinie gehalten. Ein Beispiel, es gab im März 2007 eine Resolution des UN-Menschenrechtsrats auf Antrag von der Organisation der Islamischen Konferenz. Und diese Resolution, gut, die war nicht eine Resolution, die ist nicht rechtsverbindlich, aber immerhin eine Resolution einer UNO-Institution, eine Resolution, die gefordert hat, ein weltweites Verbot der Diffamierung von Religionen, also Religionskritik unter Strafe stellt, wobei die einzige Religion, die da ausdrücklich genannt wurde, war der Islam. Ich meine, wir haben leider in Deutschland immer noch den Paragraphen 166 StGB, der dann Diffamierung von Religionen unter Strafe stellt, also der schleunigst abgeschafft gehört eigentlich, aber es gibt Bestrebungen, also solche Sachen auf internationaler Ebene, Religionskritik auch strafrechtlich zu tabuisieren und zu sanktionieren. Ich meine, also dass die Organisation der Islamischen Konferenz sowas unter Strafe stellt, das hat durchaus gute Gründe. Die haben selbst, also diese Organisation, eine eigene Menschenrechtserklärungen verabschiedet. Am bekanntesten ist die sogenannte Kairoer Erklärung der Menschenrechte vom 5. August 1990. Da kann ich auf Wunsch später auch noch draus zitieren, in dem dann Menschenrechte ausdrücklich gewährt werden, solange sie nicht im Widerspruch zur Scharia stehen. Also da gibt es schon ein paar harte Zitate, die kann ich dann noch. Ich habe das Ding hier, also da kann ich ein paar Sachen mal zum Besten geben. Das ist ein UNO-Dokument, also Kairoer Erklärung der Menschenrechte, 5. August 1990. Also gut, ein wesentlicher Punkt ist dann auch, ich denke letztlich auch, dienen solche Vorwürfe der Relativierung und der Verharmlosung und Leugnung des Antisemitismus. Beispiel der Generalsekretär der Organisation der Islamischen Konferenz, das ist Ekmeleddin İsanoğlu, der hat geäußert in einem Interview mit Today's Zaman, das ist eine türkische islamistische Zeitung aus der sogenannten Gülen-Bewegung, die gibt es auch auf Englisch, kann man also auch auf Englisch im Internet nachlesen. Da hat er in einem Interview geäußert, die Islamophobie nähert sich dem Niveau des Antisemitismus der 30er Jahre. Also letztlich wird durch solche Vergleiche Antisemitismus, Islamophobie, der ist halt total schief und aus einer Reihe von Gründen und dient letztlich dazu, auch den Antisemitismus zu verharmlosen oder auch zu leugnen, wenn dann ausdrücklich gesagt wird, was gestern Antisemitismus war, ist halt heute Islamfeindschaft und Islamophobie. Und ich denke, abgelenkt wird davon, dass dann dass in der islamischen Welt der Antisemitismus heute besonders stark verbreitet ist. Dass also auch die Benennung des islamischen Antisemitismus halt ja, in Form von Israel-Feindschaft, aber auch in Form von Elementen des klassischen Antisemitismus, also dass die Benennung tabuisiert werden soll. Beispiel, also sowohl in islamisch dominierten Ländern als auch in islamischen Communities hier, ein berüchtigtes Beispiel ist da auch nochmal die bereits erwähnte Iman Atiyah, die dann unter anderem im Vorwort zu ihrem Buch Orient und Islambilder, dort schreibt sie zum Beispiel, mit dem Antisemitismusvorwurf gegenüber Muslimen erhält der antimuslimische Rassismus ein weiteres zentrales Standbein. Das heißt, wer den Antisemitismus bei Muslimen benennt, ist Rassist. Ne? So Oton Iman Atiyah. Ich denke, in dem Zusammenhang schließe ich mal vorläufig mit dem sehr schönen Zitat, das der Peter Bierl mal gegenüber dem Mainstream gebracht hat, als Einwand gegenüber dem Mainstream. Der hat in einem Vortrag, den er mal in Trier gehalten hat, gesagt, nicht der Antisemitismus ist tabu, es ist vielmehr tabu, Antisemiten als solche zu benennen. Und ich denke, da steckt eine Menge Wahrheit dran.